mitgebracht. Ja, hier haben wir schon. Wir waren letztes Jahr in Portugal im Urlaub und sind da so zum Teil auch quer durch den Wald gefahren. Eukalyptusbäume, wir haben das völlig unterschätzt. Die lagen da kreuz und quer und es war sehr mühsam, da voranzukommen, auf fremdem Gelände auch. Und man hat sich die Beine ein bisschen aufgeschnitten und so. Da ging es also wirklich so einen Meter runter zum Teil. Es war mühsam. Wir haben den Weg dann auch fast nicht mehr gefunden und so weiter und so fort. Und das ist für mich so ein Bild jetzt mal für den Start in diesem Gottesdienst. Alles gut. Also hier hätten wir gesagt, ist gerade nicht alles gut, es ist nicht dramatisch. Wir wären da jetzt nicht umgekommen, war kein Überlebenstraining oder sowas. Aber es war ein Stück ein Kampf. Und so geht es mir auch immer, wenn ich so gefragt werde, alles gut oder wie geht's, sage ich es jetzt, wie es mir wirklich geht oder nicht. Und dann stelle ich oft fest, und da sehe ich mich dann oft auch manchmal drin, da fragt einer, alles gut oder wie geht's? Und ich überlege noch, und der ist schon beim Nächsten und fragt, wie es geht. Der ist schon weiter. Der Fragende will eigentlich gar nicht wissen, wie es mir geht. Vielleicht fürchtet er sogar eine ehrliche Antwort und muss da Stellung nehmen dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich erlebe das im Alltag natürlich, aber auch in Gemeinden. Der freundliche Frager ist dann schon oft außer Hörweite. Und ich muss ehrlich sagen, im Spiegel, ich mache es manchmal auch so, vielleicht unbewusst und auch nicht böswillig oder so, aber man fragt, wie geht's, und dann geht's schon wieder weiter. Oder manche Leute fragt man schon lieber gar nicht. Also, das ist unser Thema. Ein Satz, über den ich lange schon nachdenke, und ich habe heute eine Begleiterin dabei, also nicht nur Musikteam oder Anita oder so, sondern ein Buch, die Deborah Sommer, ein Buch, das den Titel hat, Halt finden, wenn der Körper schmerzt und die Seele weint. Die Deborah ist 74 geboren, hat vor 10 Jahren Bandscheiben-OP gehabt, aufgrund eines Unfalls, und bei dieser OP wurden Nerven so geschädigt, dass sie nach 10 Jahren auch heute noch mit chronischen, mehr oder weniger starken Nervenschmerzen leben muss, die man nur symptomatisch behandeln kann. Und es war Urlaubslektüre vor einigen Wochen, und es hat mich sehr bewegt, dieses Buch, das sehr leicht zu lesen ist, weil es alles einzelne Kapitel sind, wo sie einfach ihre Kämpfe schildert. Ihre Kämpfe mit sich und mit Gott und mit ihrer Umgebung. Und ich möchte sie einfach ein paar Mal zitieren, weil ich denke, sie schreibt es so mitten aus dem Leben. Wir sind jetzt in einer Gottesdienstsituation, vorm Gottesdienst, kurz vorm Start. Lächelnd sagte er, du siehst gut aus. Dabei klopfte er mir ermutigend auf die Schulter. Und an anderen Umständen hätte ich mich vielleicht gefreut über diese freundschaftliche Geste und das nette Kompliment im Eingangsbereich unserer Gemeinderäumlichkeiten. Aber nicht in diesem Moment. Nach dem Gottesdienst war er auf mich zugekommen, hatte seine Freude Ausdruck gegeben, dass man mich wieder einmal sieht, und gefragt, wie geht es dir? Es geht mir gar nicht gut, lautete meine ehrliche Antwort. In meiner Sprache schon fast ein Alarmsignal. Verbunden mit der stillen Hoffnung, dass mein Gegenüber darauf eingeht und ich im besten Fall sogar etwas ermutigt werde. Doch mit dem Schulterklopfen und der Aussage, du siehst gut aus, ist unser Dialog bereits erschöpft. Und damit auch mein Bedürfnis, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Daher schleiche ich mich über einen Hinterausgang davon und gehe auf direktem Weg nach Hause. So war die Deborah, und ich weiß nicht, ob hier vielleicht Menschen sitzen oder zu Hause irgendwo im Urlaub, die uns zuschauen, denen es auch schon so ging. Die am liebsten so, gibt es bei euch auch Hinterausgänge? Ja, gibt es auch, gell, kann man auch so rausschleichen. Die das am liebsten auch schon gemacht haben. Und mich bewegt dieser Satz schon seit vielen Wochen, und das ist der Vorteil, wenn man im Ruhestand ist, kann man sehr lange über eine Predigt nachdenken und die auch öfter mal halten, und sie entwickelt sich immer weiter. Aber Anita, keine Angst, ich kürze dann auch immer wieder was, wenn was Neues dazukommt, dass es nicht so lang wird. Jede Person, die du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Ich habe diesen Satz getestet, viele Wochen jetzt schon, und ich denke, er stimmt. Er ist so gut und so hilfreich. Ich habe gemerkt, wie blind ich selber anderen Personen gegenüber bin, Nachbarn, Freunden oder auch in der Gemeinde, wie ich schnell manchmal schon vom Aussehen her oder von irgendwelchen Aussagen her eine Person in eine Schublade stecke. Natürlich ganz still und heimlich, sage ich ja keinem. Ne? Und da ist ein Etikett drauf. Oder es ist, und ich interessiere mich dann auch nicht mehr wirklich für die andere Person, was sie umtreibt. Habe vielleicht wenig Geduld zuzuhören, muss dann einfach auch sagen, ich weiß nichts. Ich kann keine Aussagen machen über diese Person. Ich kenne sie nicht wirklich. Wir switchen mal ein bisschen ins Alte Testament. Da gibt es auch Leute, denen es so ähnlich ging. Da war Samuel, ein Prophet, und er hat einen Auftrag von Gott bekommen, einen König zu salben. Mit Saul, das hat nicht funktioniert. Er soll den neuen König salben. Er ist hingegangen zu Isai, so hieß der Vater. Der hatte 8 Söhne. Und natürlich hat der Vater angefangen, wir können uns so einen Lauf zur Bühne vorstellen, wie die alle dann so aufgereiht kommen. Natürlich der Älteste. Und der Samuel dachte, der ist es bestimmt. Der sieht richtig fit aus. Also der hat eigentlich alles, was man so braucht. Die ganze Ausstrahlung und so weiter. Das ist er. Und er muss feststellen, das ist er nicht. Gott sagt ihm, das ist er nicht. Und dann kommen die nächsten 7 auch. Und es ist keiner dabei. Gott sagt immer, das ist er nicht. Und der Jüngste, den hatte der Vater gar nicht auf der Rechnung. Den hat er bei den Schafen gelassen, der David. Und Samuel sagt, hol den mal. Und dann sagt Gott ihm, der ist es. Und in dieser ganzen Begegnung, dieser ganzen Geschichte, lernt Samuel, und das können wir damit auch lernen, wie Gott zu ihm sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Also so eine schnelle Einschätzung oder sowas hatte er auch gemacht. Aber Gott sieht das Herz an. Er sieht viel tiefer. Und David, haben wir auch gesungen, so in diese Richtung, David, Psalm 139, erfährt viel später, als er schon längst König ist und so, wie gut Gott ihn kennt, wie er sein Herz ansieht. Er schreibt in diesem Psalm 139, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es aus der Ferne. Was ich denke, weißt du. Ob ich gehe oder liege, du siehst mein ganzes Leben, es ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Und dann sagt er, dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Oder in einem anderen Psalm lesen wir, Gott erkennt die Geheimnisse des Herzens. Das heißt, für uns, Gott schaut jedem, wir haben das, vielen Dank euch vom Musikteam, gesungen, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns, sieht mich, sieht dich an diesem Morgen auch. Und er kann uns ins Herz schauen und er weiß, welchen Kampf eine Person, du oder ich, gerade kämpfen. Das können kleine Dinge sein oder größere Dinge oder ganz große Dinge. Er weiß das. Und Jesus weiß das auch. Von ihm wird mal gesagt, ihm brauchte niemand etwas über Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Ich dachte, Mensch, ich weiß nicht, würdet ihr euch das wünschen? Von jedem zu wissen, was in ihm vor, also ich würde es nicht aushalten, glaube ich. Also Jesus hat es ausgehalten, der war da souverän und wusste, wie er den Menschen begegnen sollte. Aber das alles zu wissen, wird uns, glaube ich, überfordern. Aber den Einzelnen zu sehen, das ist die Herausforderung jetzt auch an diesem Morgen. Ich habe mich erinnert an die Begegnung, wo ein junger Mann zu Jesus kommt. Können wir uns so vorstellen, nach dem Gottesdienst kommt einer und sagt, ich habe da ein paar Fragen, wie kriege ich ewiges Leben? Und Jesus sagt ihm ein paar Gebote, ich lese es jetzt gar nicht alles vor, das und das. Und dann sagt er, das habe ich alles gehalten. Alles okay. Aber Jesus wusste, dass das Halten der Gebote nicht der Kampf war, den dieser junge Mann gerade gekämpft hat oder kämpft. Und deshalb sagt er nach einiger Zeit zu ihm, dir fehlt noch was. Und da spricht er den Kampf an. Manche kennen die Geschichte. Und er sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Das war sein Kampf. Und Jesus sah das und Jesus wusste das und hat ihn angesprochen. Und soweit uns berichtet geht, ging das nicht erfolgreich aus. Er ist traurig weggegangen. Er hat nicht loslassen können. Das war sein Kampf und Jesus hat es gesehen. Und ich dachte, wie oft diskutieren wir auf irgendwelchen Ebenen und Fragen, die gar nicht so relevant sind, auch für die Person nicht, weil wir nicht sehen, welchen Kampf ein Mensch gerade kämpft. Oder ich denke an Zachäus, eine für viele auch bekannte Geschichte, der Zöllner verachtet vom Volk und der weiß, Jesus kommt und er möchte Jesus kennenlernen. Und er ist auf dem Baum und unten hat es ganz viele Leute und Jesus sieht den einen und weiß, welchen Kampf er kämpft. Ihm geht es gar nicht ums Geld, dem Zachäus da, sondern er wollte Jesus kennenlernen. Und Jesus wusste um diesen Kampf und sagt, Zachäus, komm, bei dir will ich heute zu Gast sein. Er kannte diesen Kampf und ist zu ihm gekommen. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir einen Blick dafür bekommen oder ein Herz dafür bekommen, einfach zu dem Nächsten, der uns am Nächsten ist, der uns begegnet, der uns über den Weg läuft, wo wir wissen, da müssen wir uns ein bisschen näher hinschauen, der braucht uns vielleicht auch, einfach zu sehen, welchen Kampf ein Mensch gerade kämpft, unser Nächster gerade kämpft. Gott kann jedem ins Herz schauen, er weiß, welchen Kampf eine Person gerade kämpft, auch du. Und Jesus weiß es auch. Und es ist faszinierend, dass Gott auch immer wieder durch seinen Heiligen Geist bis heute, Neues Testament und heute, bis heute und alles wissen wir auch schon, uns Einblick geben kann auf übernatürliche Weise in ein Leben und uns einen Kampf zeigen kann, den eine Person gerade kämpft. Darum dürfen wir beten und darauf dürfen wir auch lauschen und die Ohren und das Herz ganz weit offen haben. Ich komme nochmal zu David zurück. Also David, König, etabliert, mächtig und so. Und ich habe so gedacht, wenn ich ihn gefragt hätte, David, wie geht's? Hätte er wahrscheinlich gesagt, alles gut. Aber es ging ihm richtig schlecht. Es ging ihm richtig schlecht. Ehebruch, Auftragsmord und. Und er schreibt mal drüber, über diese Zeit, ich wollte meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Und ich bin überzeugt, dass es auch heute in unseren Gemeinden oder unter uns Menschen gibt, die dann sagen können, alles gut. Obwohl die Seele schreit vor Not. Und da ist es so schön, dass Gott einem Menschen zeigt, womit David gerade kämpft, nämlich in seiner Situation mit seiner Schuld, die ihn nicht losließ. Und da kommt der Prophet Nathan, erzählt eine Geschichte und David entlarvt sich im Grunde selbst und Nathan sagt zu ihm am Schluss, du bist der Mann. Er spricht ihn voll direkt an. Er war ja der König, der David, ne? Und Nathan war so ein kleiner Prophet. Also es war nicht ungefährlich, so eine Aussage zu machen auch. Aber David erkennt, da redet Gott zu mir. Und der Prophet Nathan kommt hinein in seinen Kampf und er sagt im Namen Gottes auch, warum hast du das Wort Gottes verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Er hat den Kampf benannt und David durfte Befreiung erleben, Vergebung. Und damit war dieser Kampf in seinem Herzen und seinem Leben zu Ende. Er war gewonnen und er kann sich freuen. Er kann sich freuen über die Gnade Gottes. Und so dürfen wir das auch erleben, dass der Heilige Geist uns Einblick geben kann in das Herz von Menschen, in den Kampf von Menschen, den er gerade kämpft. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an und teilt uns das manchmal mit. Aber manchmal ist es auch so, oder meistens ist es so, also meine Erfahrung, dass wir uns die Mühe machen müssen, die Zeit nehmen müssen, ich sage danach ein paar Sachen dazu nachher, um einen Menschen kennenzulernen, immer tiefer, immer genauer. Was können wir tun? Im Hier und Jetzt habe ich mir aufgeschrieben. Also Heiliger Geist einbeziehen, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Aber der Satz geht noch ein bisschen weiter und ist ganz wichtig. Jede Person, die du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Daher sei barmherzig. Daher sei barmherzig. Das ist das Erste. Wir singen von Gnade und wir sind, wenn wir Jesus kennengelernt haben und seine Gnade erlebt haben, wissen wir, wie wir es das befreiend ist, wenn man einfach Vergebung kommt, wenn man sich versöhnen kann, mit Gott versöhnt wird. Sei barmherzig. Barmherzig sein bei Gott, bei Jesus ist seine unerschöpfliche, sei ja sehr geduldig, ich bin nicht so ausdauernd in meinen Dingen, unerschöpfliche, helfende Liebe, sein herzliches Mitgefühl oder auch Barmherzigkeit bei Gott, es Wohltat. Er tut Menschen wohl. Er hat dem David so wohl getan, indem er den Nathan geschickt hat und die Schuld aufgedeckt wurde und Befreiung geschieht. Wir denken immer, ja, das dürfen wir nicht ansprechen und das lassen wir lieber und dann ist er vielleicht... Befreiung geschieht manchmal einfach durch Aufdecken und es ist Wohltat, wenn da einer kommt und sagt, du, in Liebe, das so und so sieht's aus. Was mir wichtig ist, also sei barmherzig, wie kann das aussehen? Einen Menschen nicht abstempeln, nicht in die Schublade stecken. Denk immer dran, du weißt nicht, welchen Kampf diese Person gerade kämpft, die dir über den Weg läuft. In der Familie, bei Freunden, in der Straßenbahn. Also seit ich diesen Satz in meinem Kopf habe, der geht auch gar nicht mehr raus, sitze ich in der Straßenbahn und sehe Leute und denke, boah, was kämpft dieser Mensch jetzt gerade für einen Kampf? Ich kann dem jetzt da nicht helfen und auch nicht fragen, ne? Aber der Gedanke ist einfach schon präsent oder auch an der Arbeit, im Studium, auch in der Gemeinde. Und in der Gemeinde, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, auch meine Beobachtung von mir selber, aber auch bei anderen, dass wir immer dran denken, dass auch Mitarbeiter, auch für die wir verantwortlich sind, keine Funktionäre sind, sondern Menschen, Brüder, Schwestern, wie wir es auch nennen, die, wo jeder so seinen Kampf kämpft. Und meistens kennen wir den gar nicht. Wenn uns auch in der Gemeinde nur die Leistung unserer Mitarbeiter wichtig ist, es ist gut. Es ist gut, dass du alles so gut organisiert hast heute Morgen. Das ist wichtig. Das ist gut. Ne? Da braucht man Leute, die das machen und das gut machen und die Musik und alles und die Technik funktioniert und Kindergottes und alles. Das ist wichtig. Aber die Leistung ist nicht das, was das Wichtigste sein kann. Wenn nur die Leistung wichtig ist, und das habe ich jetzt schon öfter mal beobachtet für uns, dann werden wir die Mitarbeiter oder auch die Gottesdienstbesucher oder die Menschen verlieren. Weil manche können vielleicht dem Anspruch, der da und dort da ist, vielleicht gar nicht gerecht werden. Ich beobachte eine Feedback-Kultur. Zu meiner Zeit gab es das Wort vielleicht noch gar nicht. Also als ich die Ausbildung gemacht habe und so. Das ist ja richtig in und es ist auch was total Gutes. Ich lasse mir auch nicht gern was sagen, was mir nicht gefällt. Ne? Aber manchmal ist es total wichtig. Eine Frau sagt neulich, die im Internet immer zuguckt. Da hatte ich die Gottesdienstleitung, hat einen Zettel so. Und sagt, wenn ich den kleinen Ausschnitt im Fernsehen sehe, hast du immer deinen Zettel da vom Kopf. Also euch würde es hier so nicht auffallen. Ne? Ich sage, ich bin so froh, dass du mir das sagst. Ich lasse die Zettel da lieber liegen jetzt und fuchtel da nicht vor meinem Gesicht mit rum. Also Feedback ist wichtig, ist gut. Aber wenn Feedback nur darauf aus ist, und das ist das, was mich reizt, um Leistungen und Leute zu optimieren, und nicht das Herz sucht und sehen will, dass ein Mitarbeiter auch hat und jeder Besucher auch hat, dann wird's kalt, dann wird's, es gibt tolle Firmen, aber dann wird's einfach nicht Gemeinde, sondern dann ist es wie eine Firma und man kann eine Gemeinde organisieren wie eine Firma mit viel Optimierung und da ist viel vorzuzeigen, aber es ist viel Luft und wenn da mal eine Nadel kommt, dann geht da viel die Luft raus und dann ist vieles nicht mehr da. Also die Herzen suchen auch in der Gemeinde. Für mich ist auch immer ein Gebet nach dem Gottesdienst, dass Gott mir die eine Person zeigt, die vielleicht gerade einen Kampf kämpft, wo sie einen braucht, der mitgeht. Also ich check da nicht alle, scanne da nicht alle durch. Du hast du gerade einen Kampf, dann kannst du mit mir. Nein, sondern dass der Heilige Geist einfach zeigt. Und manchmal wird es sehr ausführlich und dann bin ich schon immer ein bisschen unruhig, weil ich ja mit drei anderen auch noch gern reden würde. Aber wenn es der eine ist, dann ist es gut, wenn Gott uns den einen zeigt, für den da zu sein. Also nicht schnell abstempeln und auch nicht spekulieren, was jetzt einer für einen Kampf kämpft. Ja, der hat wahrscheinlich und da ist wahrscheinlich das und das im Gange. Es gibt auch falsche Prophetie, wo meinen, dass Menschen von Gott her sehen, vom Heiligen Geist, was dieser Mensch gerade kämpft. Da werden Aussagen gemacht, die sind grauenhaft. und die sind schwer zu verdauen. Also ich nehme was ganz Krasses jetzt mal. Wenn einer von euch sagen wird, Gott hat mir gezeigt, du stirbst in 3 Tagen, dann gibt es ja die Prophetenschule, die sagt, du kannst es jetzt annehmen oder nicht. Dann würde ich sagen, das nehme ich nicht an. Ne? Aber es wird mich beschäftigen. Ich werde überlegen, Montag, Dienstag, Mittwoch müsste es eigentlich soweit sein. Man, es ist gut zu bedenken, dass wir sterben müssen, das ist richtig. Aber sowas kann ein Leben zerstören und du wirst gesund werden, du wirst und so weiter. Das kann sein, wenn er es von Gott hat, wie Nathan oder andere Leute, die gibt's, wo jemand von Gott die richtige Sicht kriegt. Aber es ist sehr, sehr vorsichtig zu behandeln. Man muss sehr genau wissen, was man tut. Also keine fromme Wahrsagerei. Auch wir müssen nicht spekulieren, sondern wir dürfen Zeit schenken. Zeit vielleicht für eine, für den einen, für die eine. Wir sind nicht für alle verantwortlich. Also keiner hier ist für alle verantwortlich, auch die Pastoren. Es geht gar nicht. Sondern wenn jeder einen hat oder zwei, wo er weiß, der weiß um meine Kämpfe, dann ist dem sowas von geholfen. Dann ist es so eine gute Sache. Jesus hat ja 99 Schafe stehen lassen oder ja, allein gelassen, um das eine zu suchen. Um den Kampf des einen Schafs, das da verloren zu gehen schien, um den wahrzunehmen und das Schaf wieder zurückzuholen. Echtes Interesse ist für mich auch noch so ein Punkt. Und wie zeigt man echtes Interesse? Zuhören, zuhören, zuhören. Vielleicht mal eine Frage stellen zwischendurch. Zuhören. Das ist Seelsorge. Und ich möchte Mut machen. Jedem hier. Wir müssen nicht die Gabe der Seelsorge haben. Wir müssen nicht die Ausbildung haben. Das sind keine Profis. Das überlassen wir Psychotherapeuten oder Psychiatern und wem auch immer. Aber wir dürfen Zeit investieren, wir dürfen zuhören und wir dürfen Menschen begleiten und wir dürfen einfach auch still sein dabei. Ich erlebe das manchmal, dass ich zuhöre und schon ganz müde bin vom Zuhören und vom ständig darüber nachdenken, was soll ich jetzt sagen? Was kann ich dem für einen Ratschlag, das klingt schon so, gell? Was kann ich dem für einen Tipp mitgeben? Der erwartet doch von mir jetzt eine Lösung. Und in all dem mache ich mir so einen Stress. Und der andere steht auf, ich habe eine Stunde zugehört und sagt, es hat mir so gut getan, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ich denke, ja, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Aber das ist es oft. Einfach da sein für einen, ohne meinen, wir müssen die Lösungen haben für dieses oder jenes Problem. Manche sind so schwierig und so tief, manche Fragen. Aber wir müssen nicht die Lösung haben, sondern einfach ein Stück Wegbegleiter sein. Und auch zurückhaltend sein dürfen wir da. Ich lese nochmal von der Deborah. Die schreibt hier von selbsternannten Experten. Also in der Corona-Zeit gab es ja da auch viele, da ist es ein bisschen deutlicher geworden, aber die gibt es ständig. Und ich lese mal vor. Seit ich Schmerzpatientin bin, stelle ich erstaunt fest, dass ich von Experten umgeben bin. Zu einer besonderen Spezies gehören die selbsternannten Experten. Sie wissen alles besser, haben den Durchblick und kennen einfache Lösungen für jedes und noch so komplexe Problem. Was vermutlich als Akt der christlichen Nächstenliebe oder so ähnlich gedacht ist, wirkt auf Betroffene schnell lieblos und überheblich. Ungefragte Ratschläge von Menschen zu erhalten, die sich nicht einmal die Mühe machen, mehr über die Situation der Betroffenen herauszufinden, irritiert. Als ob man nicht schon von Pontius zu Pilatus gegangen wäre auf der Suche nach Hilfe, als ob man nicht schon unzählige Dinge ausprobiert hätte. Sie verhalten sich so, als ob es einen Weg gäbe, auf Knopfdruck alle Probleme zu lösen und man schlicht unfähig wäre, den richtigen Knopf zu finden. Und all die Gebete, die Menschen schon für mich gebetet haben, in der festen Überzeugung, dass ich nachher geheilt bin, ich kann sie nicht mehr zählen. In Klammer, was übrigens nichts daran ändert, dass ich weiter an die Kraft des Gebets und an die Möglichkeit der Heilung glaube. Also selbsternannte Experten, jeder weiß es und dann ist man so frustriert, weil man denkt, warum funktioniert das nicht, wo der oder die Person sagt, das ist alles so easy, das ist alles so einfach und so leicht. Und dann schreibt sie noch was, das bringe ich auch noch, weil ich das auch ständig erlebe. Sie schreibt was von einer toxischen, also einer vergiftenden Positivität. Sie steht für den Zwang, alles positiv zu sehen und sich glücklich zu fühlen, auch wenn man es nicht ist. Man lächelt alles weg. Lest dazu, meine Schwägerin hatte genau das Gleiche wie du und bei ihr ist es längst wieder gut. Also wird es auch bei dir möglich sein. Total hilfreiche Aussage, wenn es dir gerade so richtig dreckig geht. Zum Glück ist das nicht lebensbedrohlich. Das ist auch schon mal was. Sei dankbar, dass es nicht schlimmer ist. Anderen geht's viel schlechter als dir. Ich glaube, es gibt fast immer Menschen, denen es schlechter geht als uns, egal wie schlecht es uns geht. Aber hilfreich ist das nicht wirklich, oder? Also mich baut sowas nicht sehr auf. Kopf hoch, es wird schon besser. Du musst nur positiv bleiben. Jetzt kommt mein Satz, alles wird gut. Ne? Alles ist gut, alles wird gut. Alles hat schon seinen Grund und letztlich wird dir alles zum Besten dienen. Ist richtig, diese Stelle gibt es im Römerbrief. Die ist richtig, aber in einem falschen Moment gesagt, kann die so ein richtiges Totschlagargument sein. Solche und ähnliche Sätze habe ich in den vergangenen Jahren wiederholt gehört. Ausgesprochen mit besten Absichten, mich zu trösten und zu ermutigen. Mir ist bewusst, dass eine positive Lebenseinstellung grundsätzlich wichtig und hilfreich sein kann. Nichtsdestotrotz fühlen sich Aufmunterungen dieser Art wenig tröstlich an. Meist fühle ich mich noch schlechter als danach, noch schlechter als vorher, noch einsamer, noch missverstandener. Also echtes Interesse zeigen. Das Tempo der Person, mit der man redet, respektieren. Wir müssen effektiv sein, wir müssen möglichst in kurzer Zeit möglichst viel erreichen. Das ist auch in so einer Situation unter Umständen die absolute Blockade. Da geht sofort das rote Licht an, du kommst nicht mehr weiter. Der Menschen, mit dem du redest, mit dem du unterwegs bist, du musst ihm Zeit lassen. Meine Frau hat gerade einen Handwurzelknochen gebrochen, von daher schneide ich Zwiebeln und so. Sie fragt mich heute Morgen, kannst du die Zwiebeln noch schneiden, bevor du gehst? Habe ich dann auch gemacht, mache ich nicht gern, aber habe ich auch gemacht. Und da siehst du bei der Zwiebel ganz viele Schichten. Ne? Und bis du an die innere kommst, gut, wenn du quer durchschneidest, siehst du schnell. Aber wenn du eine nach der anderen behutsam abnimmst, dann dauert's. Und so ist es auch. Und so erlebe ich das auch mit Menschen. Du bist ein halbes Jahr unterwegs und du redest über alles Mögliche. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du auf den Kern kommst. Das ist die Frage, das ist das, was mich, das ist damals passiert und deshalb ist es heute so. Dauert. Also Tempo respektieren und auch da dranbleiben. Die Deborah schreibt, es gibt Ausnahmezustände und dann schreibt sie auch, es gibt Dauerausnahmezustände. Also wenn Gott nicht eingreift oder medizinisch irgend noch was ganz Neues passiert, wird sie ihr Leben so verbringen müssen mit diesen furchtbaren Schmerzen, mit vielen Medikamenten. Dauerausnahmezustände. Ein Ausnahmezustand, der nicht mehr endet. Ich dachte an Menschen, die trauern, die einen Partner verloren haben, mit dem sie, wir sind nächsten Sonntag 46 Jahre verheiratet. Und wenn einer von uns nicht mehr da ist, ist das ein Ausnahmezustand und er bleibt. Das ist ein Dauerausnahmezustand, in dem er dann lebt, mit dem man dann zurechtkommen muss. Oder Verlust, anderer Verlust, Verletzungen, auch Krankheit oder sowas. Dranbleiben, nicht den Mut verlieren und dranbleiben an dieser Person mit ihren Kämpfen. Mutig dranbleiben. Ich habe ja gesagt, ich habe schon die Predigt schon zweimal gehalten und es ist immer interessant, was für Fragen nachher gestellt werden. War letzte Woche in Mannheim, da kam auch ein paar Mal die Frage, ja, ich würde gern helfen, ich würde auch gern mit hineingehen in diesen Kampf oder wissen davon, aber ich fürchte mich davor, weil ich nicht weiß, was ich dann sagen soll oder was ich machen soll. Deshalb lieber nicht. Und dann sage ich, nee, hab Mut, hör dir das an und Gott wird dir zur rechten Zeit zeigen, was du tun kannst und was dann vielleicht jemand anders, wenn es professionelle Hilfe nötig ist, tun kann. Wir ist mir aufgefallen, auch für Gemeinden. Wir sind manchmal so Leute, die für anderen so ein Lebensabschnittssegen sein können. Also nicht für ein ganzes Leben, das ist selten vielleicht, aber für eine gewisse Zeit die Person sein, die genau richtig ist in dem Moment. Vielleicht bist du das für einen anderen. Und dann sei es auch und hab Mut, wenn du auch viele Fragen nicht beantworten kannst. Dein Ohr und dein Herz für diesen Menschen wird ihn tragen, auch wenn Fragen offen bleiben. Und dann ein wichtiger Punkt, auch den Menschen sehen, der in diesem Kampf mitkämpft oder mitkämpfen muss. Der Mann von der Deborah hat sich das ja nicht ausgesucht. Der hat ja eine gesunde, fitte Frau geheiratet und sie haben Kinder und er ist aber dann automatisch mit drin. Und das passiert ja, kann uns ja genauso passieren. Und da gibt es ein Kapitel, wo er einfach schreibt, wie es ihm in diese Situation ging. Und da geht unser Blick jetzt mal von den Betroffenen, von dem Kämpfenden zu dem Kampf, den der andere, der da mit unterwegs ist, kämpft. In der Sendung Nachtexpress vom Schweizer Rundfunk spielen sie ein Lied von Max Raabe, das mir bestens vertraut ist. Vielleicht können das manche jetzt sogar singen, ich weiß nicht. Aber kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Ich frage mich, denkt eigentlich jemand mal an mich? Kennt jemand das Lied? Oh. Könntet ihr es auch singen? Wollen wir nicht, aber sonst wird es auch zu lang. Sonst sagt Hans-Peter, du kannst nicht mehr kommen, wenn du solche Lieder, es ist schon schwer, das zu zitieren, aber musste ich ja doch. Und er schreibt dann weiter, heute Abend, also als ich das in den 90er Jahren zum ersten Mal hörte, amüsierte ich mich köstlich darüber. Doch heute wirkt das Lied ganz anders auf mich. Ich höre nicht mehr amüsiert auf den Text, sondern als Betroffener. Der Gesundheitszustand von Deborah hat mich und uns als große Familie, ganze Familie, wiederholt an unsere Grenzen betrachtet. Was als unglücklicher Stolperer begann, entpuppte sich nach Wochen als Bandscheibenvorfall, der bereits Lähmungserscheinung in Bein und Blase hervorrief. Die Operation war unumgänglich und nach der Operation musste Deborah mehrere Wochen liegen. Mit einem Schlag war ich herausgefordert, nicht nur meiner Arbeit nachzugehen, sondern auch den Haushalt zu erledigen, meiner Frau beizustehen und mich um unsere beiden Kinder zu kümmern. Eine komplette Überforderung. Wir lernten gemeinsam in einem Dauerausnahmezustand zu leben. Was viele dabei übersahen, war, dass nicht nur Deborah von diesen Umständen betroffen war, sondern auch wir alle. Besonders verletzte mich in dieser Zeit, dass für Außenstehende scheinbar nur Deborah im Zentrum des Interesses stand. Keiner war da, der mal fragte, wie ich denn eigentlich mit diesem Ausnahmezustand zurechtkam. Als ich das so gelesen habe, sind bei mir plötzlich Gesichter aufgetaucht aus unserer Gemeinde, meinem Umfeld, wo genau die Situation, wo ich, den habe ich auch nicht gefragt, wie es ihm mit seiner krebskranken Frau geht, nach Jahren der Chemotherapie und so weiter und so fort. Er schreibt dann weiter, ausgenommen jene sonntägliche Begegnung, bei der mich ein väterlicher Freund nach dem Gottesdienst auf Deborahs Situation ansprach. Bereitwillig gab ich meine eingeübten Antworten zum Besten. Nachdem er mir aufmerksam zugehört hatte, fragte er mich, und wie geht's dir in alledem? Diese Frage, so schreibt er, traf mich mitten ins Herz. Ich brachte keinen Ton heraus und konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Seine Frage verschaffte einem längst aufgestauten Schmerz Bahn. Als ich nach dem Gottesdienst nach Hause ging, war ich Gott so dankbar, dass er mir einen Menschen geschickt hatte, der mich in meiner Bitterkeit, Traurigkeit und Einsamkeit abholte, verstand und tröstete. Er kannte das Problem des Vergessenwerdens. Habt ihr das so gemerkt? Der hat keine Lösung. Der Deborah ging es nicht besser. Aber da ist einer, der hineingehört hat und hineingekommen ist in den Kampf dieses Mannes. Und es war so eine Riesenentlastung. So eine Riesenentlastung. Also auch die Menschen sehen, die da unterwegs sind. Jede Person, die du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt, sei barmherzig. Und kurze Perspektivenwechsel noch. Ich denke, jeder von uns ist so ein Mensch, der so einen Kampf kämpft. Was kann dem Kämpfenden helfen? Was muss der andere tun? Was kann er tun, damit einer hineinkommen kann in seinen Kampf, in meinen Kampf? Deborah schreibt dazu, ich weiß um die Notwendigkeit, mich anderen mitzuteilen, wenn ich ihnen eine Chance geben will, meine Last mitzutragen. Das ist eine Verantwortung, die der Kämpfende auch hat, auch jetzt nach dem Gottesdienst. Wenn ich sage, ich mache das nicht, ich warte auf übernatürliche Erkenntnis der Leute, dann kann er vielleicht lang warten, sondern ich teile meinen Kampf dann auch mit einer Person, der ich vertraue. Das können mal die sein, die da vorne beten, nachher wahrscheinlich auch. Wenn man jetzt niemand vor Augen hat oder jemand, mit dem man schon länger unterwegs ist. Deborah schreibt dann auch, ich weiß andererseits um die Last, wenn ich dies versuche und mein Gegenüber leichtfertig darüber hinweggeht. Es fällt mir leichter, eine stoische, gelassene Gelassenheit vorzugaukeln, wer in mir alles drunter und drüber geht. Also das ist der einfache Weg, aber nicht der hilfreiche. Also Verantwortung von uns Kämpfenden, uns mitzuteilen, trotz negativer Erfahrung vielleicht. Vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht. Ich sage nichts mehr, ich mache dicht, ich sage in der Gemeinde nichts mehr oder da nichts mehr. Dann gibst du keinem die Chance, in deinen Kampf hineinzukommen und für dich zum Segen zu werden unterwegs. und die Scham zu überwinden, die damit oft auch verbunden ist. Viele unserer Kämpfe, die möchten wir gar nicht mitteilen, weil wir uns schämen. Manchmal kriegt man ja auch gesagt, als Christ, hast du damit noch was zu tun? Wie kann das denn sein? Und dann sperrt man und lässt, kämpft seinen Kampf einsam und allein. Und das ist nicht das, was Gott will, sondern er möchte hineinkommen, auch wenn wir schon gedemütigt wurden oder gesündigt haben. Neulich ein Lied gehört, ein englisches Lied. Oh, the one who knows me best is the one who loves me most. Also der eine, also Gott, der mich am besten kennt, der alle meine Kämpfe kennt, für die ich mich vielleicht auch schäme, ist der, der mich am meisten liebt. Neulich sagt jemand zu mir und meiner Frau in einem Gespräch, ich dachte, wenn ich das sage und ihr das wisst von meinem Leben, dass ihr dann mich nicht mehr lieb habt. Das sind vielleicht Erfahrungen, die man manchmal macht, aber gerade dann. Wir kommen zum Ende. Ihr habt keine Uhr hier, gell? Ja, ja. Ja, sind wir noch 4 bis 4 nach 11 gelaufen Zeit. Wenn man keine Uhr hat und interessierte Zuhörer, das ist gefährlich. Ah, hier. Ja, alles klar. Gut, ich habe hier ein Seil, ein Drahtseil. Es gibt solche Seile in unserem Leben, in manchem, auch in Gemeinden. Und das zu erkennen, dass da vielleicht eine Blockade ist, kann so befreiend sein. Das kann der Kampf sein. Also der junge Mann war gebunden an sein Geld. Bei uns kann es was ganz anderes sein. Wir können über Gott und die Welt reden und über alles und über Fußball und über was weiß ich. Aber wenn wir nicht sehen, was da für ein Kampf ist, wo da so eine Bindung ist vielleicht auch, können wir Gas geben, können noch mehr beten, können fasten und es geht nicht weiter. Es kann Gemeinden betreffen, kann auch einzelne Menschen betreffen. Und das ist manchmal so festgezurrt, dass da wirklich Gott da rein muss und er kann da alles auch wirklich durchschneiden. Gut zu wissen, das war ja auch die große Botschaft von dir am Anfang mit den Psalmen und so und auch bei den Liedern. Gut zu wissen, dass Gott an deiner Seite ist. Ob du jetzt hineinkommst in den Kampf eines anderen oder ob ein anderer hineinkommt in deinen Kampf. Es ist gut zu wissen, dass er an unserer Seite ist. Er kann wirklich wirken durch persönliches, übernatürliches Reden, helfen, ohne dass ein Mensch mitkriegt, dass dein Kampf für dich plötzlich zu Ende geht, einfach weil Gott es gemacht hat, wie auch immer. Es kann durch ein Bibelwort, das plötzlich so reinhaut und so stark wird, dass das einfach was löst, dass es einen Kampf beendet. Wenn du eine Zusage, habe ich erlebt, Zusage kriegst von Gott über eine bestimmte Sache und du merkst, das ist für mich, dann kannst du das für dich nehmen und es befreit. Du kannst eine Sorge abhaken. Das ist schön, wenn es so geht. Anbetung kann so eine Zeit sein, wo ein Kampf zu Ende geht durch Gott. Wo wir die Größe Gottes sehen. Wo wir plötzlich merken, er ist stärker, er ist da und er sieht mich. Wir feiern gleich das Abendmahl. Auch das kann so eine Gelegenheit sein. Dein Gebet beim Abendmahl nachher. Jesus, komm in meinen Kampf. Oder auch Gebet, schick mir einen Menschen, den ich hereinlassen möchte in meinen Kampf. Oder auch beauftrage mich, zum Segen zu werden für einen Menschen, der im Moment einen Kampf kämpft, den er nicht allein kämpfen kann und soll. Und wir dürfen segnen. Da sind wir jetzt schon wieder mehr beteiligt als beim anderen. Segnen, was ist das Segen? Segen ist, dass wir himmlische Kräfte in das irdische Leben eines Menschen hineintragen. Das sind nicht nur schöne Worte, schöne Poesie, das ist auch schön, dass es schön ist, aber Segen in der Kraft Gottes ist, himmlische Kräfte in das Leben eines Menschen, in seine Kämpfe, jetzt bei unserem Thema, hineintragen. Und wie wohltuend ist das, und wir brauchen einander, wie wohltuend ist das und wie segenreich kann es sein, wenn wir einander wohlwollend begegnen. Jeder wissen kann der Gemeinde. Ich kann jedem alles sagen oder einzeln alles sagen, was mich umtreibt und ich werde nicht verachtet, ich werde nicht abgeschrieben, sondern ich werde hineingeführt in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das gibt eine Atmosphäre der Freiheit auch, da darf man auch Fehler machen und das ist wunderbar. Wenn wir für unsere Nächsten im Namen Gottes zum Licht und zur Kraft werden. Das ist so etwas Wohltuendes und Segenreiches in ihren kleinen und großen Kämpfen des Alltags, wenn wir sie da drin ermutigen. Ups, jetzt ist es schon weit, ja. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Ihr könnt es gerade schon mal durchgeben. Wir haben hier drei, könnt ihr das gerade mal machen? Wir haben gerade drei Gefäße für jeden Block eins. Sind auch genug da. Das ist ein Kärtchen, so ein Visitenkärtchen. Und das dürft ihr mitnehmen. Und das soll euch ermutigen, vielleicht erinnern, auch an die Predigt oder an eure Kämpfe oder an das andere Kämpfe haben. Das soll euch ermutigen. Und vielleicht schenkt es Gott, dass ihr, so wie auf dem Kärtchen, zum Licht werdet für einen anderen in seinem Kampf. Oder dass ein anderer für euch zum Licht wird. Das könnt ihr euch so rum, wie es gerade vielleicht nötig ist, könnt ihr so oder so sehen. Also nehmt es mit und erlebt, wie Gott aus dieser Grauzone raus wirklich sein Licht hineinschenkt und wie ein Kampf dann auch mal siegreich beendet werden kann. Und ich habe euch auch dieses Buch mit, ich glaube 7 habe ich noch gehabt, dieses Buch mitgebracht, wo ich jetzt zitiert habe. Ich habe es schon zweimal gelesen. Es ist sehr bereichernd, gerade wenn man auch vielleicht Lebenssituationen hat, die vergleichbar sind oder wenn man einfach auf dem Herzen hat, anderen zur Hilfe zu kommen. Es ist sehr, sehr hilfreich. Ich habe es hinten auf den Tisch gelegt. Es kostet 16 Euro, könnt es einfach da reinschmeißen. Kommt zum Ende. Alles gut? Frage ich euch, alles gut? Also ihr müsst nicht nicken und nicht Kopf. Nehmt es mit und wenn ihr so fragt oder wenn ihr fragt, wie geht's dir, fragt wirklich nur, wenn ihr es hören wollt, dann ist es hilfreich. Und wenn ihr es nicht hören wollt, dann sagt einfach, wenn es so ist, ne, wie schön, dass du da bist, schön, dass ich dich sehe. Also da kann man das dann auch machen, ohne unwahrhaftig zu werden. Ich bitte euch mal aufzustehen. Ich möchte mit uns beten und danach singen wir